Geschwister, wir wollen jetzt nochmal zusammen die ersten 5 Verse lesen aus 4. Mose 20. Wir lesen 4. Mose 20, Vers 1. Und die Kinder Israel, die ganze Gemeinde, kamen in die Wüste Zin im ersten Monat. Und das Volk blieb zu Kades. Und Mirjam starb daselbst und wurde dort begraben. Und es war kein Wasser da für die Gemeinde, und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron, und das Volk haderte mit Mose, und sie sprachen und sagten, wären wir doch umgekommen, als unsere Brüder vor dem Herrn umkamen. Und warum habt ihr die Versammlung des Herrn in diese Wüste gebracht, dass wir dort sterben, wir und unser Vieh? Und warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, um uns an diesen bösen Ort zu bringen? Es ist kein Ort der Aussaat und der Feigenbäume und der Weinstöcke und der Granatbäume, und kein Wasser ist da zu trinken. Ich möchte jetzt heute Abend wirklich über dieses Kapitel reden, und ich möchte gerne über 5 Dinge etwas sagen. Dieses Kapitel ist einfach sehr reich an Belehrung. Es ist für mich ein Höhepunkt in diesem ganzen Buch. Und wir wollen einfach gemeinsam durch diesen Text gehen, wie auf eine Entdeckungsreise, und entdecken, was Gott uns sagen will durch diesen Text. Wenn wir die Kapitel kurz skizzieren, die diesem Kapitel 20 vorausgehen, dann sehen wir im Kapitel 16 die Geschichte der Rotte Koras. Wahrscheinlich beziehen sich die Israeliten in dem Text ab Vers 3 auf genau dieses Ereignis. Dann sehen wir im Kapitel 19 das Gesetz der roten jungen Kuh, ein ganz besonderes Bild, was auf den Herrn Jesus hinweist, auf sein Opfer. Und dann bilden die Kapitel 20 bis 25 eine Einheit, bevor dann im Kapitel 26 die zweite Volkszählung stattfindet. Und diese Kapitel 25 bis 25 sind irgendwie ein Juwel in der Bibel, weil das Kapitel 20, dazu möchte ich ja heute Abend etwas sagen, dann kommt der Segen Bileams, den er ausspricht, wider Willen, und abgeschlossen wird eigentlich die Wüstenreise durch das Kapitel 25 und die Geschichte eines jungen Mannes namens Phinehas. Und damit wollen wir ja auch diese Bibeltage abschließen am Dienstag. Der erste Punkt, den wir jetzt lernen aus dem Kapitel 20, ist, dass das Kapitel eingerahmt wird in 2 Todesfälle. Zu Anfang des Kapitels stirbt Mirjam und am Ende des Kapitels stirbt Aaron. Und wir können daraus lernen, dass wir sterben müssen. Ist das euch neu? Nein, das Leben endet immer tödlich. Es sei denn, dass der Herr kommt und seine Gemeinde entrückt. Aber wir sehen in diesem Kapitel, dass 2 Leute sterben, die eine besondere Rolle gespielt haben in dem Volk Gottes. Und vielleicht können wir mal einen Vers aus dem Propheten Micha lesen. Da finden wir eine Zusammenstellung, die wir sonst nirgends in der Bibel finden. In Micha 6, Vers 4 steht, denn ich habe dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt und aus dem Diensthaus dich erlöst, und ich habe Mose, Aaron und Mirjam vor dir hergesandt. Also meines Erachtens, es ist die einzige Stelle in der Bibel, die Mirjam adelt und im Zusammenhang nennt mit Mose und Aaron. Also Gott sagt an dieser Stelle, dieses Geschwister-Trio Mose, Aaron und Mirjam haben wirklich eine hervorragende Rolle gespielt. Wir wissen nicht, was die Aufgabe Mirjams im Einzelnen war, bis auf die Auftritte, die die Bibel uns mitteilt. Und einer der positivsten Auftritte war sicherlich 2. Mose 15, als das Volk durch das Rote Meer gezogen ist und sie am anderen Ufer angefangen haben zu singen. Und da finden wir auch in der Bibel überhaupt das erste Lied in der Bibel. Und das ist auch logisch, denn nur ein erlöstes Volk kann singen. Und Mirjam hat am Ende dieses Liedes mit einigen Frauen so eine Art Refrain gesungen. Es steht in 2. Mose 15, Vers 20, und Mirjam, die Prophetin, Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihrer Hand und alle Frauen zogen aus hinter ihr her, mit Tamburinen und Reigen, und Mirjam antwortete ihnen: Singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er das Ross, und seinen Reiter hat er ins Meer gestürzt. Mirjam war offensichtlich eine Frau, die andere Frauen motiviert hat, den Herrn zu loben. Und das kann man sicherlich gut von Mirjam lernen. Aber Mirjam und Aaron sterben in diesem Kapitel. Der Tod von Mirjam scheint etwas blass zu sein, währenddessen der Tod von Aaron, den wir dann ab Vers 22 lesen, der wirkt irgendwie feierlicher oder würdiger. Und ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Ein Tiefpunkt sicherlich im Leben von Mirjam war das Kapitel 12 in 4. Mose, wo sie mit Aaron gegen ihren Bruder redet. Vielleicht können wir das kurz aufschlagen. Dort heißt es in Vers 2, dass die beiden sagen, also 4. Mose 12, hat der Herr nur mit Mose allein geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Und dann steht in Vers 3, und der Herr hörte es. Das jagt einem schon mal einen Schreck ein. Also es ist was passiert in dem Volk. Und es war eigentlich schon ein Generalangriff. Also nichts ist schlimmer, wenn Gott Leute zusammenstellt als Führungspersonen und diese Personen fangen an, sich gegenseitig zu streiten. Und es fällt auf, dass Gott ziemlich schnell und ziemlich rigide eingreift in diesen Streit. Und er sorgt sofort für Klarheit. Er lässt auch keine Zeit verstreichen, sondern er stellt sofort fest, wer in diesem Streit Recht hat und wer nicht Recht hat. Und Mirjam hatte nicht Recht. Und Mirjam wird auch mit einer schrecklichen Strafe ausgestattet, indem sie aussätzig wird. Und Gott benutzt jetzt diesen Zwischenfall, um etwas deutlich zu machen. Er macht nämlich deutlich, welchen Charakter sein Knecht Mose hat. Und das ist doch ergreifend, wie Mose auf die Knie geht. Und im Vers 13 steht bei mir in der Bibel, und Mose schrie zu dem Herrn und sprach: O Gott, bitte heile sie doch. Was wäre deine Reaktion gewesen? Endlich zieht mal Gerechtigkeit ein, oder? Wir Deutsche, wir haben ja so ein ekelhaftes Gerechtigkeitsempfinden, ja? Und wenn wir irgendwo sehen, dass jemand einen Fehler macht und der kriegt anschließend Zahnschmerzen, sagen wir, das ist wieder mal genau die Strafe Gottes. Für mich waren früher Zahnschmerzen immer die Strafe Gottes. Ich habe immer überlegt, was ich falsch gemacht habe, bis ich dann begriffen habe, dass Gott ein Vater ist und kein Polizist. Das wünsche ich übrigens allen, die hier im Raum sitzen, dass keiner denkt, Gott ist ein Polizist, der ständig mit der Radarpistole hinter uns steht und sobald du 5 km/h zu schnell fährst, kommt die Keule. Das haben wir heute Morgen schon gesehen, dass in 1. Mose 50, Vers 20 steht, ihr zwar, ihr hattet Böses wider mich im Sinn, aber Gott hat im Sinn, es gut zu machen. Und dieses traurige Erlebnis im Zusammenhang mit Mirjam benutzt Gott, um einen ganz feinen und hervorragenden Charakterzug von Mose ans Licht zu bringen. Und bevor Mose so beeindruckend betet, sagt ja Gott selbst noch über Mose, in Vers 7, nicht also mein Knecht Mose, er ist treu in meinem ganzen Haus, mit ihm rede ich von Mund zu Mund und deutlich und nicht in Rätseln, und das Bild des Herrn schaut er. Und warum habt ihr euch nicht gefürchtet, wieder meinen Knecht, wieder Mose, zu reden? Hier sehen wir also, dass Mirjam versagt und dass sie auch die Konsequenzen davon tragen muss. Und vielleicht ist es auch eine Ursache dafür, dass sie ziemlich ohne großes Aufsehen einfach stirbt. Darüber kann ich jetzt nichts sagen, weil nichts in der Bibel steht. Aber für mich ist diese Geschichte in 4. Mose 20 auch ein Mahnmal. Ich lese so ein Kapitel und ich lese, Mirjam stirbt, Aaron stirbt. Und ich weiß, ich sterbe auch irgendwann. Und die Frage ist, bereiten wir uns eigentlich auf unseren Tod vor? Ich glaube, dass der Tod ein unangenehmer Gedanke ist. Da sind wir uns alle einig. Peter? Ja. Also du guckst gerade so hierher, ja. Und trotzdem sagt der Psalmist im Psalm 90, lehre uns zählen unsere Tage. Und ich bin manchmal traurig, dass solche Verse immer auf Beerdigungen vorgelesen werden. Und da denke ich, Freunde, das ist zu spät. Der ist jetzt tot, der da liegt. Und manchmal sind ja auch Beerdigungen sehr heilsame Veranstaltungen für die noch Lebenden. Ich meine, es ist gut, wenn wir sehr nüchtern über unser Leben nachdenken. Und ich habe heute früh schon gesagt, dass ich mich sehr freuen würde, wenn junge Leute auch ihr Leben leben im Blick darauf, dass es absolut begrenzt ist. Es ist begrenzt. Und wir sollen unsere Zeit nutzen. Und wir sind nirgends leistungsfähiger als in einem Alter zwischen, na, sage ich mal, 20 bis 30 oder geben wir noch 5 Jahre zu, bis 35. Aber dann lässt die Kurve irgendwie nach. Und Gott möchte ja gerne unsere erste Kraft haben. Er hat immer die Erstgeburt haben wollen, die Erstlingsgabe wollte er haben. Und dafür plädiere ich, wenn ich an 4. Mose 20 denke und uns so ein Blatt vorgehalten wird mit 2 Todesanzeigen. Miriam ist gestorben, Aaron ist gestorben. Und jeder fragt sich am Ende seines Lebens, wenn er denn weiß, wann das Ende kommt, habe ich mein Leben wirklich gut ausgenutzt. Das ist der erste Punkt, den wir aus Kapitel 20 lernen. Das zweite ist, dass das Volk zu Aaron kommt und zu Mose und sie hadern gegen Mose. Und ich möchte gerne auf die Verse 3 bis 5 jetzt eingehen als zweites. Und ich möchte euch sehr bitten, dass wir nicht ein Volk Gottes sind, was ständig meckert. Wir haben mal eine Kinderfreizeit gemacht oder mehrere zum Thema Mose. Und mir ist aufgefallen, wenn man das 4. Buch Mose einfach durchliest, es ist eigentlich unglaublich, was dieses Volk gemeckert hat. Es ist nicht zu fassen. Und ein gewisser Höhepunkt ist in 4. Mose 11, das können wir ja mal lesen, den einen Vers. Da steht in Vers 1, es geschah, als das Volk sich beklagte, dass es übel war in den Ohren des Herrn. Wenn man die Kapitel vorher liest und hinterher liest, erfährt man wenigstens, worüber sie sich beklagt haben. Das kann man ja noch verstehen. Also verstehen kann man es auch nicht, aber man weiß wenigstens, was sie für einen Grund hatten, sich zu beklagen. Aber in 4. Mose 11, Vers 1 steht einfach, der Wecker hat geklingelt, sie sind frühs aufgestanden und so wie du dir die Zähne putzt, haben sie was gemacht? Sie haben gemeckert, bevor sie nach den Mails geguckt haben. Da war schon sofort das Meckern da. Das war wie Atmen bei ihnen. Eine Grundhaltung. Kennst du solche Leute? Hast du schon mal vor dem Spiegel gestanden? Also ich habe schon mal Phasen, wo ich meckere, natürlich. Mein Problem ist, dass jetzt noch ein Kind von mir hier sitzt, die kann euch dann hinterher was erzählen. Natürlich meckern wir, aber es ist, wenn du es liest und in so einen Bericht aufgeschrieben bekommst, es ist einfach unglaublich, oder? Es ist eklig. Und in 4. Mose 20 kommt dieses Volk jetzt zu Mose. Es war kein Wasser da, okay, aber sie hätten ja einfach Mose sagen können, du, wir haben da ein Problem, es ist kein Wasser da, würden uns freuen, wenn du dich drum kümmerst. Aber sie holen zu einer Generalkeule aus und sie sagen, wären wir doch umgekommen, als unsere Brüder vor dem Herrn umkamen. Also für mich drängt sich der Gedanke auf, dass sie damit die Rotte Korah meinen. Und da muss man doch sagen, Freunde, seid ihr noch ganz gescheit. Es ist euer Wunsch, dass ihr genauso wie die Rotte Korahs umkommen wolltet. Ihr wolltet wirklich in diesem Loch verschwinden, was sich da auftat. Das ist wirklich euer Wunsch. Seid ihr noch ganz gescheit? Und so geht das die ganze Zeit weiter. Wir sind an einem öden Ort. Es ist kein Baum, kein Ort der Aussaat. Die Feigenbäume, die Weinstöcke, der Granatbäume, kein Wasser ist da. Und da mussten sie wahrscheinlich erstmal Luft holen, sonst hätten sie noch weiter gemeckert. Was lernen wir daraus? Ich möchte gerne einen Vers mit euch lesen aus 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Dort steht so eine Säule für unser normales christliches Leben. Das kann man sich gut merken, weil es sind 3 Dinge, die da in dem Vers stehen. Aber dieser Vers umreißt eigentlich eine normale christliche Grundhaltung. Und es ist auch noch der Wille Gottes. Ich lese es euch vor. Freut euch alle Zeit. Betet unablässig, Dank sagt in allem, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus gegen euch. Das ist doch gut, oder? Das ist doch so schön zusammengefasst. Also wenn du wissen willst, wie ein Christ lebt und was Gottes Wille ist für dein Leben, dann besteht es aus 3 Dingen. Du sollst dich alle Zeit freuen. Als zweites, du sollst unablässig beten. Und als drittes, du sollst in allem Dank sagen. Es gibt einen genialen Vers, also es gibt natürlich viele geniale Verse, aber den lese ich euch auch noch vor, aus 5. Mose 28, Vers 47. Da steht, dafür, dass du dem Herrn, deinem Gott, nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen gedient hast. Habt ihr den Vers schon mal gelesen? Das ist doch interessant, ja? Also Gott sagt nicht, ich werde dich verurteilen, weil du meine Gebote nicht gehalten hast, sondern weil du wie so ein Knurrhahn durchs Leben gegangen bist. Gott sagt, ich habe was dagegen, dass ich dich beschenke und ich kann von dir erwarten, dass du dich freust. Und dafür, dass du deinem Herrn nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen gedient hast. Wie viele fröhliche Christen kennt ihr? Also an sich sind ja alle Christen fröhlich, oder? Nein, unsere Gesichter sehen manchmal aus wie die Titelblätter der Klagelieder. Und wenn du jemanden fragst, wie geht's dir bei uns in der Gegend, wisst ihr, was die immer antworten? Ich kann nicht klagen. Na, ich sage, du sollst ja auch gar nicht klagen. Als wenn Gott von uns verlangt, dass wir ständig klagen. Wir haben so eine recht negative Grundhaltung zum Leben. Dabei sind wir ja die Leute, die am fröhlichsten sein müssen, die am meisten Freude haben. Und wir haben ja auch wirklich Freude, oder? Wir sind gerettet. Die Frucht des Geistes ist Freude. Peter, hervorragend. Ich war neulich in einer Jugendstunde mal eingeladen, da waren so 100 russlanddeutsche Jugendliche. Und da habe ich ihnen gesagt, wie ist es eigentlich, wenn ihr nachts 2:30 wach werdet und könnt nicht schlafen, freut ihr euch dann darüber, dass ihr gerettet seid? Na, da haben sie mich ein bisschen komisch angeguckt, die waren noch nie 2:30 wach. Aber 4 Wochen später, kriege ich einen Brief von denen, da haben 10 Jugendliche unterschrieben. Und da haben sie gesagt, Mensch Klaus, weißt du überhaupt, was du bei uns ausgelöst hast? Wir haben jetzt eine WhatsApp-Gruppe 2:30 gebildet. Und wir rufen uns schon mal 2:30 an und fragen uns, ob wir uns freuen über unsere Errettung. Und das ist doch eine heilsame Entwicklung, oder? Natürlich ist das überspitzt, ja. Aber der Brief ist kein Witz, der ist wirklich gekommen und die WhatsApp-Gruppe gibt es. Also ich bin nicht bei WhatsApp, deswegen kann ich nachts auch noch schlafen. Aber ich habe mich gefreut, dass sie irgendwie verstanden haben, was ich von ihnen wollte. Es kann doch nicht sein, dass ich einen Christen treffe und er kann sich gar nicht mehr freuen, dass er gerettet ist, oder? Dann hast du doch gar nicht verstanden, was mit dir passiert ist. Haben denn diese Leute in 4. Mose 20 überhaupt nicht erlebt, dass sie durchs Rote Meer gezogen sind? Haben sie nicht gesehen, wie die Ägypter im Meer ersoffen sind? Haben sie nicht am anderen Ufer das Lied gesungen? Mensch, was haben die für einen Druck gehabt, bevor die durchs Rote Meer gezogen sind? Hast du schon mal in deinem Leben so eine Situation erlebt? Also ich noch nicht. Mein Leben verläuft relativ, ohne Höhepunkte würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe noch nie in einer Situation gesteckt, wo ich gedacht habe, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wie es jetzt weitergehen soll. Aber das Volk Israel stand vor diesem Meer und hinter ihm kamen die Ägypter und rechts und links waren Gebirge. Wo kannst du denn da noch hin? Das Ende. Dann kannst du dir doch einen Text für deine Beerdigung ausdenken. Das ist alles. Und plötzlich spaltet Gott das Rote Meer, das Volk zieht da durch und am anderen Ufer kommen 2 Millionen Leute an. Was haben die gemacht? Die haben sich gefreut und die haben ein Lied gesungen. Und es dauert 40 Jahre und diese Generation hat alles vergessen. Und sie stehen vor Mose und vor Aaron, der Mann, der sie Jahr für Jahr durch diese Wüste geführt hat, der immer wieder für das Volk gefleht hat. Und dann packen sie mal so richtig aus und meckern mal so richtig. Und ich möchte euch bitten, hört auf damit. Es verunehrt Gott, wenn wir ihm nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen dienen. Was sehr beeindruckt, ist, dass hier steht, im Vers 6, und Mose und Aaron, und Mose und Aaron gingen von der Versammlung hinweg zum Eingang des Zeltes der Zusammenkunft und fielen auf ihr Angesicht und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Was waren das für gute geistliche Leiter? Sie haben nicht gestritten. Sie haben auch gar nicht mehr mit dem Volk geredet. Sie sind sofort zu Gott. Sie fallen auf ihr Angesicht und sie tun das, was sie immer getan haben, jedenfalls Mose. Er fängt sofort an zu beten. Und ich möchte euch mal erinnern an der Stelle an einen Vers im Propheten Jeremia, wo Gott ein Denkmal setzt für 2 außerordentliche Beter im Alten Testament. Wisst ihr, wer der zweite war? Das Schweigen verrät mir, dass ihr sehr gespannt seid jetzt. Das steht in Jeremia 15. Dass ich so viel aus Jeremia zitiere, hängt damit zusammen, dass ein hervorragender Kommentar zum Propheten Jeremia erschienen ist im Daniel-Verlag. Also in Jeremia 15, Vers 1 steht, und der Herr sprach zu mir, wenn auch Mose und Samuel vor mir ständen, so würde meine Seele sich nicht zu diesem Volk wenden. Das ist doch eine tolle Auszeichnung, oder? Also Gott sagt, ihr seid völlig abgeirrt, ja? Und dann sagt er, ich kann mich an sich nur an zwei Leute erinnern, durch die ich mich noch erweichen würde. Das wäre Mose und Samuel. Das sind die Beter schlechthin. Aber hier in Jeremia sagt er, in Jeremia 15, selbst wenn die kämen, ich würde nicht auf euch hören. Aber das adelt doch diese beiden Männer, Mose und Samuel. Was haben die für Nächte auf ihren Knien verbracht? Sie sind so ein Beispiel für uns. Und glaubt ihr, dass wir in der Gefahr stehen, zu viel zu beten? Denkst du nicht, Peter? Nee, ich auch nicht. Man hat mir mal gesagt, die Ursache für unsere geistliche Armut wäre einfach nur, dass wir nicht mehr beten und keine Bibel mehr lesen. Kann das sein? Dass das so einfache Ursachen sind und dass wir das wirklich missachten. Mose hat ja einmal in den vorigen Kapiteln sogar ein Gebet gesprochen, dass er zu Gott sagt, als Gott es ihm anbietet, dass er das Volk vernichten würde und er wollte Mose zu einem großen Volk machen. Dann betet Mose zu Gott und sagt, mach es bitte nicht, bitte keine Beförderung. Denk doch mal bitte daran, was die anderen Nationen von dir denken würden, wenn du nicht in der Lage bist, das Volk Israel in das verheißene Land zu bringen. Der Mann hat überhaupt nicht an sich selbst gedacht. Er hat einfach nur gebetet und gebetet für dieses Volk. Und darin ist er uns eine große Ermutigung und er ist uns ein großes Vorbild. Und wenn das eine Auswirkung von heute Abend wäre, dass wir mehr beten würden, vielleicht inbrünstiger beten würden, dann wäre der Abend nicht umsonst. Mose ist der große Beter in diesem Zusammenhang. Wir lesen dann weiter. Und der Herr redete zu Mose und sprach, nimm den Stab. Ach nein, ich möchte gerne noch auf eine Sache eingehen. Und das ist, dass der Vers 6 doch sehr bemerkenswert endet. Hier steht nämlich, und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Es ist, glaube ich, dem Herrn eine Freude, Gebet unmittelbar zu beantworten. Und der Herr antwortet auf das Gebet, indem er dem Mose etwas zeigt von seiner Herrlichkeit. Jetzt ist das Problem, dass ich jetzt die jungen Leute gerne fragen würde, was ihr unter Herrlichkeit versteht. Das mache ich jetzt natürlich nicht. Also es gibt so Begriffe in der Bibel wie zum Beispiel geistliche Segnungen oder Herrlichkeit oder irgendwie sowas. Wenn du jemanden fragst, was ist das eigentlich? Da kommen wir so ein bisschen ins Eiern. Ja, Herrlichkeit, es ist herrlich. Ja, herrlich, okay. Aber erklär mal jetzt mir, was Herrlichkeit ist. Ich habe eine schöne Definition gehört, die ist natürlich auch mangelhaft, aber der Benedikt Peters sagte einmal, Herrlichkeit wäre die Summe von Einzigartigkeiten. Wenn du einen Menschen siehst, der in irgendeiner Sache einzigartig ist, der über allen anderen Dingen steht, dann ist es eine Herrlichkeit. Ja? Und wenn der Herr seine Herrlichkeit offenbart, dann zeigt er uns etwas von sich selbst, worin er alle anderen Personen weit überstrahlt. Er steht einfach weit über ihnen. Und zum Beispiel hat der Herr eine besondere Herrlichkeit dadurch, dass er Schöpfer ist. Also wenn du die Schöpfung anschaust und Dinge in der Schöpfung wahrnimmst, dann kann man einfach nur staunen. Ich habe das Privileg, weit über den Dächern von Heidelberg zu wohnen. Und hinter mir geht jetzt der Wald los. Und der ist jetzt ja ziemlich so in Winterstimmung. Aber vor 4 Wochen konnte man da oben Farben sehen, die findest du in keinem Malkasten. Und es ist ja nach wie vor ein Geheimnis, warum werden denn Blätter bunt? Also Gott hätte ja auch sagen können, wenn 30. Oktober ist, dann schalte ich da irgendwas um, irgend so ein Enzym oder was durch die Bäume fließt und dann fallen die Dinger ab, das Ende. Dann kann man wenigstens an einem Tag Laub haken, ist die Sache erledigt. Aber Gott sagt, ich mache am Ende ein Riesenspektakel. Ich werde die Blätter sich alle verfärben lassen und die Menschen stehen dann da und dann lasse ich die Sonne da drauf scheinen. Und bei uns in der Gegend gibt es so Naturalleen, ja, so, wo rechts und links Bäume stehen. Kleine Straßen, einspurig, wunderbar, nicht achtspurig. Und dann fährt man so da durch und dann scheint die Sonne da rein und du denkst, es ist nicht wahr. Warum macht Gott das? Gibt es eine evolutionstechnische Notwendigkeit, dass Blätter bunt werden müssen. Überhaupt nicht. Das ist einfach nur ein Knüller, das ist eine Zugabe, das ist ein Dessert. Das ist ein Sahnehäubchen. Der Schöpfer sagt, Mensch, das mache ich jetzt mal noch. Ja? Ich werde den Menschen noch mal einfach eine Freude machen, etwas Großartiges von mir zeigen. Oder eine zweite Sache findet man ja im Buch Hiob, dass Hiob ganz viele Fragen gestellt bekommt von Gott. Und diese Fragen betreffen alle die Schöpfung. Und ich weiß nicht, wer von euch noch in die Schule geht. Wer hat Physik-Leistungskurs? Keiner dabei. Ihr guckt alle so überrascht. Also wenn man Hiob 38 liest zum Beispiel, da gibt es eine ganze Reihe interessanter Fragen. Und der Hammer ist folgender. Hiob ist das älteste Buch der Bibel. Und in dem ältesten Buch der Bibel formuliert der Schöpfer Fragen, die sind so unangenehm, dass wir sie bis heute nicht beantworten können. Eine kleine Kostprobe. Hiob 38, Vers 24. Was ist der Weg, auf dem das Licht sich verteilt? Was lernst du in Physik? Also Licht, das ist ganz schwierig, sagt dir dein Physiklehrer. Und weil wir bis heute nicht so richtig wissen, was Licht ist, haben wir zwei Modelle entwickelt. Eine Wellentheorie und eine Teilchentheorie. Mit der einen können wir die eine Sache erklären, mit der anderen die andere Sache erklären. Aber immer wenn du in den Naturwissenschaften eine Sache entdeckst, dass Leute sich mehrere Theorien ausdenken müssen, ist das der Beweis dafür, dass sie eigentlich nicht wissen, was es ist. Und jetzt liest du die Bibel in deiner Bibellese und kommst zu Hiob 38 und da liest du ein Buch, was vor 6000 Jahren geschrieben ist und der Schöpfer sagt, hallo Freunde vom Physik-Leistungskurs, ich hätte mal eine Frage. Habt ihr eine Ahnung, auf dem das Licht sich verteilt? Antwort 2016, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist das nicht peinlich? Ist das nicht peinlich? Wir haben ein uraltes Buch und der Schöpfer stellt Fragen. Kommt die nächste Frage. Hat der Regen einen Vater? Ja, naja. Nein, das wissen wir eigentlich auch nicht. Habt ihr mal Wetterkunde studiert? Also für die Wettervorhersagen hat man extra eine Chaostheorie erfunden. Und wenn man eine Chaostheorie empfindet, bedeutet das, erfindet, dass man es auch nicht weiß. Also wir wissen es nicht. Und Gott sagt, ach, das wisst ihr auch nicht. Soll ich noch eine Frage stellen? Braucht ihr noch ein paar Fragen? Und dann kommt Frage auf Frage in Hiob 38. Und jedes Mal zieht der Mensch den Kopf mehr ein und denkt, was kommt denn jetzt noch? Und ich finde das so schön. Es ist eine Herrlichkeit meines Schöpfers. Und der Schöpfer fragt, begreift ihr endlich mal, wie groß ich bin? Wollt ihr noch mehr sehen von meiner Herrlichkeit? Dann glaubt doch einfach an mich. Und jetzt sind wir Christen. Wir bleiben bei der Schöpfung nicht stehen, sondern wir gehen bis zum Kreuz. Und am Kreuz siehst du etwas von der Herrlichkeit Gottes. Da siehst du, dass da einer hängt und nicht an sich selbst denkt. Und plötzlich macht er seinen Mund auf und betet. Und was betet er? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Weißt du, was das ist? Das ist Herrlichkeit. Das ist Herrlichkeit. Und das ist das, was dein Leben verändert, nach 2. Korinther 3, Vers 18. Und das haben jetzt Mose und Aaron gesehen. Wie gnädig ist Gott, dass er seine Diener belohnt. Sie haben gebetet und sie sehen seine Herrlichkeit. Ich habe jetzt mal ein Kommentar gelesen von Vernon Wiersbe über die kleinen Propheten. Und da ging es um den Propheten Habakuk. Und da hat er einen sehr schönen Satz geschrieben. Den gebe ich euch weiter, weil der hat mir so gefallen. Er hat gesagt, wenn wir zu Gott kommen mit einem Problem, dann gibt er uns oft keine Erklärung, sondern eine Offenbarung. Und ich glaube, ich halte den für sehr weise. Aber es ist wirklich so. Als Mose ein Problem hat, kommt er zu Gott. Und es ist hier genauso. Und Gott gibt ihm keine Erklärung, sondern er gibt ihm eine Offenbarung. Und wir wissen ganz genau, dass wir oftmals im Leben ein Problem haben und wir bekommen von Gott nicht gleich eine Erklärung. Manchmal bekommen wir keine Erklärung bis zum Lebensende. Aber Gott zeigt uns manchmal einfach etwas von sich selbst. Und das ist besser als eine Erklärung. Ist das nicht ein guter Hinweis? Ich finde das sehr schön. Mose betet und die Herrlichkeit des Herrn erscheint ihm. Dann haben wir gelesen, dass jetzt eine sehr traurige Geschichte beginnt. Und ich lese sie noch einmal vor. Der Herr redet zu Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet vor ihren Augen zu dem Felsen, so wird er sein Wasser geben und du wirst ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Und Mose nahm den Stab vor dem Herrn weg, so wie er ihm geboten hatte, und Mose und Aaron versammelten die Versammlung vor dem Felsen. Und er sprach zu ihnen, hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen. Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit seinem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und ihr Vieh. Da sprach der Herr zu Mose und zu Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Kinder Israel zu heiligen, deswegen sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Das ist das Wasser von Meribah, wo die Kinder Israel mit dem Herrn haderten und er sich an ihnen heiligte. Gott schreibt Biografien von Männern und er verschweigt ihre Fehler nicht. Als ich ein Kind war, habe ich diese Geschichte zum ersten Mal gehört. Und was war deine Reaktion, wo du die Geschichte das erste Mal gelesen hast? Fandst du sie einleuchtend und nachvollziehbar oder hast du irgendwas nicht verstanden an der Geschichte? Wie bitte?
Hart.
Hart, genau. Hartes Urteil. Unverhältnismäßig. Ja, genau. Habe ich auch gedacht. Warum für diese Kleinigkeit so eine einschneidende Bestrafung? Und deswegen müssen wir jetzt einfach mal 10 Minuten bei dem Text stille stehen, weil wir einfach aus der Geschichte etwas lernen wollen. Wir lesen später, vielleicht lesen wir den Text mal zuerst im Psalm 106, eine Beurteilung des Psalmisten. Und da erfahren wir noch ein paar Hintergrundinformationen zu dieser Begebenheit. Im Psalm 106, Vers 32 steht, sie erzürnten ihn an den Wassern von Meribah und es erging Mose übel ihretwegen, denn sie reizten seinen Geist, sodass er unbedacht redete mit seinen Lippen. Das ist also das Urteil, was der Psalmist einige Jahre später aufschreibt in Psalm 106. Mose ist ein Mensch und Mose begeht einen Fehler. Aber sein Fehler war nicht gering. Denn zum einen redet er unbedacht mit seinen Lippen, indem er sagt, hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen. Also offenbar wurde er so gereizt, dass bei ihm, wie wir heute so zu sagen pflegen, die Sicherungen durchgebrannt sind. Und dann hat er gesagt, Freunde, jetzt werde ich euch wirklich mal sagen, wie ich über euch denke. Und das ist nicht der wirkliche Mose gewesen. Er klagt das Volk an. Er sagt zu ihnen, ihr Widerspenstigen. Aber dann sagt er noch einen Satz, er sagt, werden wir euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen. Und das war eine maßlose Überschätzung. Aber wir sehen an Mose, dass das ja nur ein Schritt ist und wir sind genau in seiner Situation, wir begehen genau denselben Fehler. Wie schnell sind wir dabei, dass wir in Gemeindeangelegenheiten sagen, das werden wir jetzt mal regeln. Das werden wir alles hinkriegen. Oder wie unsere Bundeskanzlerin zu sagen pflegt, wir schaffen das. Es ist eine Anmaßung, es ist auch eine Unkenntnis über unsere eigene Schwachheit und unsere eigene Fehlerhaftigkeit. Aber es ist noch viel mehr. Es ist die Tatsache, dass wir vergessen, dass wir ja gar nichts tun können. Und Mose hat ja mindestens 39 Jahre erlebt, dass Gott für sein Volk gesorgt hat. Mose konnte ja nicht irgendwie bei Bofrost die Wachteln bestellen. Die kamen aus dem Himmel. Und er konnte auch nicht eine Wasserleitung bauen, sondern wir erfahren auch wieder aus dem Psalm 106, dass er den Felsen einmal geschlagen hat und dann lief der Strom wie in dürren Örtern hinter diesem Volk her. Ich meine, das ist doch faszinierend. Ich habe mich als Kind zum Beispiel auch gefragt, wie war das denn? Der Felsen wurde geschlagen, aber dann zog doch das Volk wieder weiter. Wie sind die denn zu Wasser gekommen? Und da sagt auch Psalm 106, ja, das war so, dass aus dem Felsen der Strom fließt und der Strom floss immer hinter dem Volk her. Das war doch ein einzigartiges Wunder. Und es stand nicht in der Macht Moses, das zu tun. Was müssen wir daraus lernen? Also wir, und damit meine ich jetzt mal Brüder, die denken, sie tragen eine besondere Verantwortung auch in einer Gemeinde, stehen in der latenten Gefahr, dass wir uns selbst überschätzen. Und das geht schief. Wenn wir denken, wir können Dinge regeln im Volk Gottes, wir können etwas bewegen, wir können für Ordnung sorgen, wir, dann werden wir scheitern. Und Mose ist an diesem Punkt gescheitert. Ich meine damit nicht, dass wir natürlich mal einen Besuch machen müssen. Ja, versteht mich bitte nicht falsch. Wir können nicht zu Hause in der Hängematte sitzen und warten, bis wir 90 werden. Das ist damit nicht gemeint. Aber wenn wir in einer Selbstanmaßung und in dem Denken, dass wir mit eigenem Geschick und mit eigener Intelligenz und eigener Lebenserfahrung und mit eigenen Bibelkenntnissen das alles geregelt kriegen, dann werden wir es nicht geregelt kriegen. Wir können die Dinge nur tun, wenn wir wie Mose auf den Knien gelegen haben und wenn wir vorher die Herrlichkeit des Herrn gesehen haben. Und da können wir so dankbar sein, dass diese Geschichte passiert ist. Denn Mose hat sich an die Stelle Gottes gesetzt. Das sagt nämlich der Herr in seiner Rede im Vers 12. Er sagt, weil ihr mir nicht geglaubt habt, das war Punkt 1. Und als zweites sagt er, mich vor den Augen der Kinder Israel zu heiligen. Er sagt praktisch zu Mose, wie kommst du denn auf die Idee zu sagen, ich werde euch Wasser geben und warum schlägst du denn den Felsen? Es ist gar nicht so schlimm, dass du in Anmaßung gehandelt hast, aber du hast mich nicht geehrt darin. Du hast mich nicht geheiligt vor den Augen der Kinder Israel. Wenn wir etwas tun, wo wir in Gefahr stehen, dass wir größer werden wie der Herr, oder größer werden als der Herr, dann bekommen wir ein Problem, ein wirkliches Problem. Und die Gefahr besteht heute latent. Ich war vor einigen Wochen in einer Gemeinde, entschuldigt bitte, wenn ich da schon mal ein bisschen lauter werde, und da sollte ich Vorträge halten. Und diese Gemeinde war aufgebaut wie ein Theater. Vorne war eine Bühne und als ich vorging, Spot an, ging die Scheinwerfer an und ich kam mir vor wie Rod Stewart auf seiner Abschiedstournee. Ich habe gesagt, Freunde, hier läuft irgendwas falsch. Ich bin nicht im Theater, ich bin in einer Gemeinde Gottes. Und ich möchte das Wort Gottes reden. Und ich bin nicht wichtig. Und für mich muss hier kein Scheinwerfer angehen. Versteht ihr das? Wenn wir weiter so machen, dass wir Menschen hochjubeln, wenn wir denken, Menschen müssen im Vordergrund stehen, dann ist das das Ende eingeläutet, auch für uns als christliche Gemeinde. Ich kenne euch zum Glück nicht. Das ist auch keine Strafpredigt. Ja, versteht es bitte nicht so. Aber es ist doch besser, wir warnen uns vorher, bevor wir in diesen Fehler tappen. Wir brauchen keine 1000 Gremien, wir brauchen nicht 1000 Verbände und 1000 Vereine und 1000 Kassen. Wir brauchen das wirklich nicht. Was wir brauchen, ist ein Ort, wo wir auf den Knien vor Gott liegen können und wo wir einen Eindruck bekommen von seiner Herrlichkeit. Und dann wird Gott handeln. Und Gott wird in unserer Mitte Dinge tun, die wir uns nicht erträumen konnten. Aber ich kann es nicht und du kannst es auch nicht und wir können es schon gar nicht. Ein bisschen mehr Bescheidenheit stände uns gut an und lasst uns wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, dass wir nicht in diese Falle tappen, dass wir den Menschen hochjubeln. Und diese Gefahr sehe ich in vielen christlichen Gemeinden. Wir müssen irgendwie wichtig sein und wir können auf Dauer einfach nicht damit leben, dass man unseren Namen nicht kennt, ja? Oder dass wir nicht auf jedem Ausschuss mit verzeichnet sind. Wir sind wirklich nicht wichtig. Wir sind nicht wichtig. Und das macht der Herr Mose zum Vorwurf. Und das muss in den Augen des Herrn so schwerwiegend gewesen sein, dass er gesagt hat, du hast mich vor den Augen der Kinder Israel nicht geheiligt. Neben dir hatte ich plötzlich keinen Platz mehr. Und heiligen bedeutet absondern. Und das hat doch Mose die ganze Zeit so gut verstanden. Er hat immer wieder den Herrn groß vor die Augen des Volkes gestellt. Aber in diesem Moment hat er einfach versagt. Und Gott antwortet sofort, er sagt zu ihm sofort in Vers 12, weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Kinder Israel zu heiligen, deswegen sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Und da stimme ich meinem lieben Bruder hier vorne zu, das war hart, das war wirklich hart. War es ungerecht? Natürlich nicht. Glaubt ihr, dass Gott ungerechte Dinge tut? Aber woran wir uns gewöhnen müssen, ist ja folgendes, dass wir wieder so denken, wie Gott denkt. Und wir denken ja, es gibt Dinge, die sind völlig lapidar, die sind unwichtig. Aber das ist nicht so. Eine zweite Sache, die man aus diesem Abschnitt lernt, ist, wir müssen ganz genau zuhören, wenn Gott etwas sagt. Denn der Fehler bestand ja neben dem ungebührlichen Reden eigentlich nur darin, dass er nicht geredet, sondern geschlagen hat. Jetzt kennen wir alle diese typologische Vorbilder, dass der Herr natürlich auch nur einmal geschlagen wurde für unsere Schuld. Das steckt da alles mit drin. Aber für mich ist das so eine Mahnung, lies bitte genau deine Bibel. Es gibt ja so eine Tendenz oder so eine Entwicklung, dass man immer wieder diese Bibeltreuen anklagt und die wie nennt man Leute noch? Ich habe jetzt einen Vortrag gehört von einem Theologieprofessor, der hat endlich herausgefunden, dass die Homosexualität, das ist voll okay. Es gibt so ein paar Verrückte, die kleben wirklich an der Bibel, die kleben an jedem Wort, denen ist einfach nicht mehr zu helfen. Aber er hat jetzt die Erkenntnis gefunden, das ist alles okay, das ist von Gott gewollt. Und immer wenn ich solche Vorträge mir ansehe, dann denke ich, wer steckt da eigentlich dahinter? Also bei uns muss immer eine rote Lampe angehen, wenn einer kommt und sagt, nimm das nicht so wörtlich. Dann kommen diese beliebten kulturellen Spielchen, dass alles früher anders war und kulturell anders zu verstehen ist. Aber es geht mir gar nicht um Homosexualität, da wären wir uns ja vielleicht noch einig. Aber es gibt so viele andere Dinge, wo wir in den Nuancen uns eine gewisse Freiheit angewöhnen. Oder wo wir auch nicht mehr so genau sind. Und davor habe ich Angst. Und es ist gut, dass wir einander gegeben sind, dass wir auch einander helfen können. Ja? Denn heute bin ich es und morgen bist du es, der ein Problem hat, schon mal die Schrift genau zu nehmen. Und da ist es doch gut, wenn ich plötzlich klingelklang eine E-Mail bekomme von meinem Bruder und sage, Mensch Klaus, ich habe da was von dir gehört. Ich glaube, da hast du nicht ganz richtig gelegen. Und da ist es doch gut, dass wir uns gegenseitig korrigieren können, oder? Das müssen wir auch machen. Wir wollen ja auch kritikfähig sein, nicht immer gleich eingeschnappt sein, wenn jemand kommt und sagt, du, also da hast du mal ganz knapp daneben gehauen. Damit kommen wir zum Ende und wir wollen wirklich aus der Geschichte lernen, dass wir nicht Dinge tun, wo wir uns in den Mittelpunkt stellen und wo der Herr seine alleinige Vorrangstellung verliert. Der Herr ist eifersüchtig. Er sagt im Alten Testament, ich bin ein eifernder Gott. Und der Herr wird sich nicht von uns vom Thron stoßen lassen. Das wird er nicht tun. Er wird geeignete Wege und Mittel finden, um uns dahin zu setzen, wo wir hingehören. Und in einer christlichen Gemeinde, einer meiner Lieblingssätze, gibt es nur Randfiguren, oder? Die Mitte ist besetzt und wir stehen alle am Rand. Deswegen brauchen wir auch nicht sagen, dass der Bruder Günschel heute in der Mitte war. Er war wirklich nicht in der Mitte. Er ist ganz am Rand. In der Mitte ist der Herr. Das bekennen wir nicht nur, das wollen wir doch leben. Jetzt kommen wir zum vorletzten Punkt und das ist diese Geschichte mit Edom. Wenn man die Geschichte liest, dann fällt einem auf, der Edom war irgendwie voll der Kontratyp. Ja? Also das Volk Israel kommt, sie wollen durchziehen, Edom sagt nein. Dann fangen die wieder an, wir essen nichts, wir trinken nichts, wir putzen uns die Schuhe ab, bevor wir durch dein heiliges Wohnzimmer gehen. Edom sagt nein, aber bitte lass es, nein. Und das Volk Israel muss umherziehen. Wovon ist Edom ein Bild? Der Edom hat eine Geschichte, das ist nämlich ein anderer Name für Esau. Und Esau und Jakob sind zwei Prototypen für jede Sorte Mensch, die es heute gibt. Entweder du bist ein Jakob oder du bist ein Esau. Was kennzeichnet Esau? Esau hat keine Wertschätzung für göttliche Dinge. Er war nämlich der Erstgeborene und als er plötzlich Hunger kriegt und der Jakob kommt da an, dann sagt er zum Jakob, komm, gib mir deine Suppe da. Und Jakob war auch nicht dumm. Der sagt sich, oh, was gibst du mir dafür? Was willst du haben? Erstgeburtsrecht. Und dann sagt der Esau einen ganz interessanten Satz in Kapitel 24. Nee, 25. Esau sagt Folgendes. 1. Mose 25, Vers 32. Und das ist das Glaubensbekenntnis eines jeden Atheisten. Siehe, ich gehe hin, um zu sterben. Wozu mir da das Erstgeburtsrecht? Und da sagt dir eigentlich jeder heute in der Uckermark, wenn du die fragst, Mensch, was ist denn, wenn sie sterben? Dann bin ich 20 Zentimeter unter der Grasnarbe. Also für die ist die Sache dann erledigt. Und Esau sagt, meine Sicht der Dinge, meine Weltanschauung geht bis zu meinem Tod. Ich gehe hin, um zu sterben. Wozu brauche ich Dinge von der Ewigkeit? Das kannst du voll vergessen. Und Hebräer 12 sagt dann über Esau, er ist ein Ungöttlicher. Und da steht im Griechischen eigentlich Atheist. Und das finde ich interessant. Wir müssen solche Menschen studieren. Denn der Esau ist ein Prototyp des Menschen, der heute in Heidelberg und in Lüchen lebt. Er sagt, das gibt es alles nicht. Ich habe keinen Sinn dafür und ich habe vor allen Dingen keine Wertschätzung dafür. Und jetzt ist es ja interessant zu erfahren, wie denkt denn Gott darüber? Und ich nehme euch mit. Also ich habe ja manchmal, das habe ich euch schon gesagt, viel Spaß, wenn man mal was Schönes findet in der Bibel. Der Prophet Obadja, da habt ihr jetzt alle drauf gewartet. Das ist nämlich ein Prophet, der über Edom prophezeit. Und dann sagt er mitten in diesem Prophet einen kernigen Satz. Und dieser Satz ist so treffend. Also ich finde, manchmal in der Bibel kommen so Sätze, die hauen voll den Nagel auf den Kopf und die vergisst du auch nicht wieder. Wie sollen wir denn jetzt Atheisten beurteilen? Wie soll ich Ungöttliche beurteilen? Obadja, Vers 7 am Ende. Habt das? Also das Alte Testament, ja? Es ist kein Verstand in ihm. Gut, ja? Also, Freunde, wenn ihr eure Bibel lest und ihr kommt zu solchen Sätzen, Stille stehen, gelben Stift raus, dick markieren und Gott dafür danken, dass er Dinge einfach ausdrückt. Der Atheist ist ein Mensch, der keinen Verstand hat. Ist das frech? Nein, das ist ein göttliches Urteil. Es ist kein Verstand in ihm. Und deswegen hat auch der Edom überhaupt kein Verständnis für Jakob. Er sieht auch keinen Sinn, ihm irgendwie entgegenzukommen, denn ein zweites Kennzeichen eines ungläubigen Menschen, eines Atheisten, ist sein angeborener Egoismus. Jeder Mensch wird als Egoist geboren. Und ein Egoist hat überhaupt kein Interesse daran, dass der andere durch sein Land zieht. Bleib, wo der Pfeffer wächst. Oder wie Kain zu sagen pflegt, was geht mich mein Bruder an? Bin ich meines Bruders Hüter? Ich muss sehen, dass ich mein eigenes Schäfchen ins Trockene bringe. Das können wir auch von Edom lernen. Die Kehrseite sind natürlich jetzt wir. Wir lassen jeden durch unser Wohnzimmer ziehen. Es wäre natürlich nett, wenn wir uns bekehren, dass wir dann irgendwie eine Entwicklung schaffen, so ein bisschen weg vom Egoisten. Ja? Das wäre super. Dass wir einen Blick für andere haben. Und es gibt einen sehr schönen Vers in 2. Korinther 5, Vers 15. Der ist auch ein wichtiger Vers, ich lese euch den vor, und der lautet, er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist. Also Gott definiert einen Gläubigen als einen Menschen, der nicht mehr für sich selbst lebt, sondern dem, der für ihn gestorben ist. Das ist genau das Gegenteil von einem Egoisten. Edom in 4. Mose 20 ist ein Egoist. Und ein Mensch, der nicht mit Gott rechnet, der einfach so blind ist und so wahnsinnig ist, dass er sagt, ich lehne Gott ab, ich verbanne ihn aus meinem Denken, ich will mit Gott nichts zu tun haben. Habt ihr schon mal so einen Satz gehört? Ich meine, wie albern ist das? Das entscheidest doch nicht du, ob du was mit Gott zu tun hast. Also wir haben so viele gute Argumente, ich will nichts mit Gott zu tun haben. Ja, es ist kein Verstand in ihm. Ich hatte ein Gespräch vor, was weiß ich, vor einem halben Jahr vielleicht, kam ein Zeitungsreporter und der wollte was berichten über den Reiherhals und dann hat er gesagt, Sie haben doch auch noch irgendwie so ein Verlag hier. Ja, ich sage, haben wir auch noch. Was machen Sie denn da für Bücher? Ich sage, Christi, zum Beispiel, Kreatio zum Beispiel, über die Schöpfung. Und da kriegte der einen Schreck, wird ganz blass und sagt, sind Sie Kreationist? Und hat gedacht, ich trage einen Bombengürtel oder irgendwas. Ich sage, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Sie können einfach mal mitkommen mit mir ins Büro. Wir trinken einen Kaffee zusammen und unterhalten wir uns mal über Schöpfung. Und dann haben wir eine Weile miteinander geredet. Ich sage, wie kommen Sie, dass Sie so eine negative Sicht haben auf Kreationisten? Das sind doch Verrückte. Ich sage, okay. Ich sage, vor Ihnen sitzt jetzt ein Verrückter. Aber kommen wir mal von der Polemik weg zur Sachebene. Ich sage, können Sie mir in etwa erklären, wie Ihr Auge funktioniert? Wie kommen Sie denn darauf? Ich sage, in Ihrem Auge laufen zeitgleich, also Felix, steinige mich jetzt nicht, ich habe einfach mal dem irgendwas um die Ohren gehauen, was weiß ich, 500 Prozesse ab gleichzeitig. Das muss alles gleichzeitig entstanden sein. Haben Sie irgendeine Idee, wie das entstanden sein kann? Er sagt, jetzt machen Sie mich aber nachdenklich. Ich sage, das war das Ziel der Übung. Ich sage, Sie hauen einfach so eine Harpune raus und wollen mich als Kreationisten an die Wand spießen, aber Sie haben doch keine bessere Erklärung dafür. Und dann sitzen Sie auch noch hier und genießen als Geschöpf Gottes alle Segnungen, die Gott Ihnen schenkt, jeden Tag. Ihr Herz schlägt, Sie können hören, Sie können sehen, Sie können riechen und Sie können auch noch schmecken, was ja nicht ganz unbedeutend ist. Warum knicken wir eigentlich immer so schnell ein, wenn Menschen zu uns kommen? Warum haben wir Angst vor denen, dass die uns irgendwie bloßstellen könnten? Wir haben so gute Antworten. Wir kommen zum Schluss. 4. Mose 20, Vers 22. Aaron stirbt. Auch er, oder nicht auch er, er ist der Erste, der stirbt, aber auch mit ihm geht Gott auf einen Berg, auf den Berg Hor. Und wir erfahren etwas, was wir aus der Geschichte lernen können. Gott organisiert diesen Tod und Gott sagt zu Mose und zu Aaron, er soll Eleazar mitnehmen und er soll auf den Berg gehen und dort würde Gott dafür sorgen, dass die Kleider von Aaron ausgezogen werden und sie dem Sohn Eleazar angelegt werden. Das heißt, Gott sorgt für eine gute Nachfolge. Und das finde ich auch so weise. Auch wir planen ja oft so strategisch, wie Dinge weitergehen. Und hier sehen wir, dass auch selbst um diese Dinge Gott sich kümmert. In dem Fall war es sein Sohn und mit dem sollte er auf den Berg gehen. Und Gott hat gesagt, ich werde dafür sorgen, dass dieser Aaron als hoher Priester einen Nachfolger bekommt, der genau mit diesen Kleidern bekleidet wird. Und wenn du in der Kirchengeschichte mal zurückschaust, dann ist es ein großes Wunder, dass Gott in seiner Weisheit immer dafür gesorgt hat, dass er Menschen auf der Erde hatte, die ihm treu waren. Es gab so dunkle Zeiten in der Kirchengeschichte, wo man gedacht hätte, da ist doch alles zum Erliegen gekommen. Und plötzlich, bedingt durch meinen Sohn, der jetzt in Pinage wohnt oder wie man das auch immer ausspricht, plötzlich gab es die Waldenser. Und weil der da hingezogen ist, habe ich mir erstmal ein Buch über die Waldenser besorgt und ich habe das alles gar nicht gewusst. Dass es da Hunderte und Tausende von treuen Leuten gab, wo Gott immer wieder dafür sorgt, dass der Mantel von dem einen ausgezogen wird und er bekommt den anderen. Vor Luther gab es einen Jan Hus. Was für ein treuer Mann. Und er hat gesagt, als man ihn verbrennen wollte, ihr könnt mich verbrennen, aber ihr könnt nicht verhindern, dass nach mir ein neuer aufsteht. Und Gott hat dafür gesorgt. Und Gott hat immer treue Leute. Und das finde ich sehr schön. Das macht mich auch sehr zuversichtlich. Und hier sehen wir das an Aaron und an Eleazar, dass Gott dafür sorgt, dass die Kleider weitergegeben werden. Und dass Gott einen Eleazar hat, der wiederum der Vater wird von Pinehas. Was muss das für eine beeindruckende Familie gewesen sein? Wie mag es wohl am Abendbrotstisch von Eleazar zugegangen sein? Worüber hat man sich da unterhalten? Was haben die miteinander beredet? Der Eleazar muss den Pinehas so geprägt haben, dass der so eine heilige Ehrfurcht vor Gott bekommen hat, dass er am Ende zu einer Tat fähig war, die heute zwar eher in den Schauerbuch gehört, aber es steht nun mal in der Bibel. Das nimmt hier seinen Anfang. Und darüber freue ich mich. Aaron stirbt, die Gemeinde beweint ihn 30 Tage. Aber das Werk Gottes geht weiter. Es hängt nicht an Aaron. Es hängt auch nicht an Mose. Auch Mose bekommt einen Nachfolger und das ist Josua. Und so sehen wir durch die ganze Geschichte hindurch, dass Gott nie in Verlegenheit ist, in Verlegenheit kommt, Leute zu berufen. Aber ich wünsche mir so sehr, dass wir das Gott überlassen, dass Gott sich sein Volk beruft, dass Gott sich seine Arbeiter beruft. Und dass wir auch vielleicht wieder zu einem Zustand zurückkehren, dass wir alleine Gott vertrauen, dass er auch seine Leute versorgt. Wir sind ein bisschen überorganisiert. Es ist so gut, wenn wir Gott die Freiheit lassen, dass er Menschen sichtbar beruft und dass er sich dann auch deutlich um diese Leute kümmern kann. Dass er dich vielleicht dazu benutzt, die zu versorgen. Das steht vielleicht auf einem anderen Platz. Aber wir wollen aus 4. Mose 20 lernen, dass wir uns nie anmaßen, uns an die Stelle Gottes zu stellen und Dinge zu tun, die alleine Gott zustehen.